Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Vielleicht denkst du jetzt, wenn du hörst, in den nächsten 4 Sonntagen soll es um Gemeinde gehen. Gemeinde kann auch ganz schön mühsam sein. Stimmt's? Ich meine, warum tun wir uns das an, sonntags morgens uns den Wecker zu stellen, damit wir schon um 10.30 Uhr hier sitzen können? Die Gottesdienstmitarbeiter treffen sich übrigens schon um 9:45 Uhr. Welch Qual. Und dann kommst du in den Gottesdienst und weißt genau, ich bräuchte nur ins Netz zu gehen und würde zig bessere Predigten finden, hippere Prediger finden, als ich sie hier vorfinde. Dem einen sind es zu viele englische Lieder, dem anderen sind es zu wenige englische Lieder. Und dann komme ich hier hin und mein Stammplatz ist schon wieder besetzt. Und dann setze ich auch noch ... neben mich. Das hat mir gerade noch gefehlt. Der nervt mich sowieso schon. Sowas von. Und das auch jetzt noch. Wie ist das mit den Grunddiensten? Du kommst ins Gemeindehaus und putzt in dem Bewusstsein, nächste Woche ist die gleiche Arbeit wieder dran. Es merkt doch keiner, ob hier geputzt wird oder nicht. Es wird eh wieder dreckig, genau wie zu Hause. Du kochst Kaffee und ein Drittel der Leute finden kein Ende. Du musst erst viel zu spät zum Spülen und dann zum Essen nach Hause. Oder du bist im Gartenteam. Sieht doch eh bald wieder aus wie Kraut und Rüben. Wie sieht's mit deiner Mitarbeit aus? Wie viele Stunden investierst du in die Gemeinde? Und vielleicht hast du auch schon mal gedacht, ich könnte so viel Schöneres machen in dieser Zeit. Vielleicht hast du auch schon überlegt, wie komme ich nur raus aus dieser Nummer? Wie ist das mit deinem Geld, das du gibst? Vielleicht richtest du dich sogar nach dem alttestamentlichen Grundsatz, 10% deines Einkommens zu geben. Das ist ein ganz schöner Batzen. Und wofür wird das Geld hier verwendet? Brauchen wir wirklich einen Umbau des Gemeindehauses? Brauchen wir 3 angestellte Mitarbeiter oder sogar 4? Früher ging es doch auch ohne. Und unsere Leitung, was machen die da eigentlich? Merken die gar nicht, wie es uns geht? Gemeinde kann ganz schön mühsam sein. Heute möchte ich versuchen, und auch in den nächsten 3 Sonntagen soll es darum gehen, einen anderen Blick auf Gemeinde zu bekommen. Neu zu verstehen, was hat Jesus sich bei Gemeinde gedacht. Und ich wünsche mir, dass wir heute ein Stück der Antwort näher kommen, warum tun wir uns das eigentlich an? Und dass wir am Ende merken, ja, es ist der Mühe wert. Und Gemeinde ist nicht nur frustig. Das ist ein sehr einseitiger Blick, den ich jetzt karikiert habe. Kurz die Themen für die nächsten Wochen. Heute geht es um Jesus. Es geht um Jesus bei Gemeinde. Am nächsten Sonntag das Thema, es geht um uns. Dann, es geht um andere. Und am 1. März, es geht um Einheit. Wir haben für den heutigen Sonntag einen recht anspruchsvollen Abschnitt aus dem Kolosserbrief herausgesucht. Kolosser 1, die Verse 15 bis 23, und ich lese uns diesen Abschnitt vor. Der Sohn ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein letztes Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Leib auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Paulus, der Apostel, schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Kolosse. Und er malt ihnen Jesus vor Augen, er stellt ihnen sein Wesen und seine Stellung vor. Und ich möchte gerne auf zwei Hauptgedanken in diesem Text eingehen. Und zwar, es geht um Jesus, unseren Fürsten, und es geht um Jesus, unseren Versöhner. Das mögen einige etwas seltsam finden, diese Begriffe. Aber ich habe darüber nachgedacht, was kann ich für ein anderes Wort finden, als es geht um Jesus, unseren Herrn. Weil mir persönlich geht es so, wenn ich Herr Jesus sage oder wenn ich Jesus, unser Herr sage, dann verbinde ich in den seltensten Fällen das damit, was im Neuen Testament damit verbunden wird. Dass nämlich Jesus über allem steht. Dass er der Oberste ist, der alle Macht hat, der über der ganzen Schöpfung steht. Und das wird in diesem Abschnitt ja deutlich. Ich mag dieses Wort Fürst nicht, weil ich es so hip finde, weil es so neudeutsch ist. Es ist ja ein altdeutsches Wort. Aber es hängt zusammen mit dem englischen Wort First. Und es bringt zwei Dinge zum Ausdruck, auf die Paulus hier in Bezug auf Jesus eingeht. Er ist der Erste, zeitlich gesehen, vor aller Schöpfung. Aber er ist auch der Erste, der an oberster Stelle steht. Und beides kommt zum Ausdruck in diesem Wort Fürst, in diesem alten deutschen Wort Fürst. Das Zweite, es geht um Jesus, unseren Versöhner. Im zweiten Teil dieses Abschnitts geht es ja darum, dass Jesus uns versöhnt hat. Ja, er ist unser Retter, aber dieses Wort ist, finde ich, auch so abgegriffen. Es trifft uns nicht mehr so, wie ich glaube, es möglich ist mit diesem etwas fremden Wort Versöhner. Weil hier drin zum Ausdruck kommt in diesem deutschen Wort, dass Gott uns durch Jesus zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht hat. Ein cooles Wort, finde ich. Und er hat uns zu Geschwistern gemacht, zu Brüdern und Schwestern, durch Jesus Christus. Ich möchte auf diese beiden Punkte jetzt eingehen, zunächst auf den ersten. Es geht um Jesus, unseren Fürsten. Das Erste, was Paulus in diesem Abschnitt deutlich macht, er ist vor allem da gewesen. Kolosser 1, Vers 15, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Wenn hier von Ebenbild und von Schöpfung die Rede ist, dann erinnert uns das an die erste Seite der Bibel oder an die ersten Seiten der Bibel, wo von der Erschaffung der Menschen die Rede ist. Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und ich glaube, dass das hier eine bewusste Anspielung auf diesen Abschnitt der Schöpfung ist. Wir Menschen haben es nicht geschafft, dieses Abbild, dieses perfekte Ebenbild Gottes zu sein. Wir haben uns auf Sünde eingelassen, die uns von Gott trennt und die etwas von dem verfälscht, was Gott ursprünglich mit uns vorhatte. Der Mensch, wir Menschen waren erschaffen nach Gottes Bild. Jesus Christus ist der erste Mensch, der dieses Ebenbild Gottes perfekt verkörpert, vollkommen verkörpert. Er ist der erste Mensch, der auf die Erde kam, der wirklich Gottes Ebenbild war, der das Wesen Gottes wiedergespiegelt hat. Also nicht das Aussehen, sondern das Wesen Gottes, das meint diese Ebenbildlichkeit. Jesus hat einmal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wer Jesus anguckt und die Eigenschaften von Jesus anguckt, der erfährt etwas darüber, wie Gott der Vater ist. Der sichtbare Jesus zeigt, wie der unsichtbare Gott ist. Wenn hier von dem Erstgeborenen die Rede ist, dann bedeutet das nicht, dass Jesus erst bei der Schöpfung entstanden ist oder geboren wurde oder geschaffen wurde. Denn im späteren Verlauf dieses Abschnitts heißt es ja, dass er vor allem schon da war. Erstgeborener hat in der Antike eine ganz starke, bringt etwas ganz Starkes zum Ausdruck, nämlich eine Vorrangstellung. Ich bin selber Erstgeborener in unserer Familie und finde es schade, dass es heute nicht mehr so ist. Der Erstgeborene ist meistens der, der Dinge durchkämpfen muss, was die, ich habe noch 4 jüngere Geschwister, die jüngste Schwester, die durfte vieles, was ich gar nicht durfte oder was ich mir hart erkämpfen musste, und sie konnte dann die Früchte davon essen. Also diese Vorrangstellung, die ist heute nicht mehr unbedingt so gegeben. Im Alten Testament lesen wir von diesem Erstgeburtsrecht, dass der Erstgeborene das doppelte Erbe bekam, dass er der Nachfolger war des Familienvaters, dass er die Verantwortung für die Familie übernahm, wenn der Familienvater mal weg war oder sogar verstorben war. Er ist der Erbe, der Nachfolger, der Ehrenempfänger. Jesus Christus ist in diesem Sinne der Erstgeborene. Nicht, weil er irgendwann bei der Schöpfung entstanden wäre und geboren worden wäre, sondern weil er diese Ehrenstellung hat. Er ist der Erbe, der Nachfolger, der Ehrenempfänger, der dem Gott alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben hat, so wie Jesus in Matthäus 28, Vers 18 selbst von sich sagt, der über der gesamten Schöpfung steht. Stellt euch einmal vor, ein hochrangiger Politiker, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, weil ich damit nur ins Fettnäpfchen treten kann, würde unseren Gottesdienst hier besuchen. Vielleicht auch ein hochrangiger Fußballspieler oder nehmt irgendjemand, vor dem ihr unwahrscheinlichen Respekt hat. Würden wir nicht alles geben, damit unser Gemeindehaus blitzeblank geputzt ist, dass unsere Umlagen gepflegt sind wie englische Gärten, dass der Kaffee mit Liebe gekocht ist, mit Liebe serviert wird? Würden wir nicht stundenlang warten, um diesem hochrangigen Menschen, vor dem wir Respekt haben, Zeit zu geben, den Kaffee in Ruhe zu genießen, die Gemeinschaft in Ruhe zu genießen und mit aller Liebe noch spät am Nachmittag das Spülen erledigen? Ich habe mich gefragt, wie geht es Jesus, wenn er in unser Gemeindehaus tritt? Wie würde es ihm gehen, wenn er heute Morgen hier reinkäme? Er, der jedem Politiker und Würdenträger weit überlegen ist. Er ist der Könige, der König der Könige und der Herr aller Herren. Vielleicht kann es unsere Haltung zu unseren ganz einfachen Grunddiensten schon verändern, wenn wir diese Vorstellung haben, dass das, was wir tun, wir für Jesus tun. Später im Kolosserbrief sagt Jesus, alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Einigen Sklaven wird empfohlen in anderen Stellen des Neuen Testaments, dass sie ihren menschlichen Herren so dienen, als würden sie Christus dienen. Ich glaube, es wird unseren Dienst stark verändern, wenn wir diese Sicht gegenwärtig in uns drin hätten. Wie sieht es mit unserem Lobpreis aus? Ist uns bewusst, wen wir da anbeten? Den, der vor allem da war und der über allen Menschen und Dingen steht. Es geht doch eigentlich nicht darum, dass ich mich wohlfühle beim Lobpreis, sondern es geht doch in erster Linie darum, dass Jesus geehrt wird. Es geht auch nicht darum, welche Lieder mir gefallen, sondern dass die Lieder, die ich singe, ihn ehren. In Klammern, damit das geschehen kann, muss ich natürlich Texte und Melodien wählen und Ausdrucksformen wählen, mit denen ich das ausdrücken kann. Aber es geht doch um ihn und nicht um mich. Es geht um Jesus, unseren Fürsten. Er ist vor allem da gewesen. Kolosser 1, Vers 15. In den nächsten 2 Versen geht es darum, dass alles durch ihn geschaffen wurde. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Jesus, so sagt hier Paulus, war an der Schöpfung beteiligt. Alles wurde durch ihn geschaffen und das befremdet uns, denn davon lesen wir ja im Alten Testament erstmal nichts. Es gibt einen einzigen Hinweis im Alten Testament, der unter Umständen in diese Richtung gedeutet werden kann, dass Gott nämlich sagt, lasst uns Menschen machen. Lasst uns Menschen machen. Er redet in der Mehrzahl. In Johannes 1, Vers 1 bis 3 heißt es, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war im Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Gott hat im Alten Testament durch seine Worte geschaffen. Er sprach und es geschah. Er sprach und es wurde. Jesus ist das Wort Gottes, so wird er an verschiedenen Stellen im Neuen Testament bezeichnet. Gott hat durch Jesus geredet, Hebräer 1, Vers 1. Gott schuf durch sein Wort. Und hier wird deutlich, Jesus ist derjenige, durch den Gott geschaffen hat. Jesus, das Wort Gottes, durch ihn wurde geschaffen. Das ganze Universum ist auf ihn hin geschaffen worden, auch du und ich. Wer von euch hat schon mal das Buch Leben mit Vision gelesen? Einmal Handzeichen. Danke. Rick Warren, der dieses Buch vor vielen Jahren geschrieben hat, beginnt den ersten Tag dieses 40-Tage-Experiments mit den Worten: Es geht nicht um sie, also sie in der Großschreibung. Es geht nicht um sie, es geht in ihrem Leben um weit mehr als um Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit oder Glück. Es geht um mehr als um ihre Familie, ihre Karriere oder ihre kühnsten Träume und Vorstellungen. Wenn sie wirklich wissen wollen, warum sie sich auf diesem Planeten befinden, müssen sie mit Gott anfangen. Denn sie sind von ihm aus voller Absicht und für sein Ziel erschaffen worden. Alles ist auf Jesus Christus von Gott hin geschaffen worden. Auf Jesus Christus hin geschaffen worden, zu ihm hin. Das ganze Universum. Jesus Christus hat alles erschaffen. Das bedeutet, er steht über allem. Er ist der Macher. Alles andere ist das Gemachte. Das heißt, kein Mensch darf sich über ihn erheben, auch du und ich nicht, sondern von uns ist die angemessene Reaktion auf diese Macht Gottes, auf diese Macht Jesu, dass wir uns ihm unterordnen. Wir verdanken ihm unser Leben und er hat ein Recht darauf, dass wir für ihn da sind, dass wir ihm unser Leben geben und sagen, Jesus, mach du daraus, was du willst. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt: Niemand ist mächtiger als er. Schon im Neuen Testament wird berichtet, dass Christen verfolgt wurden. Dass Christen um ihres Glaubens willen, weil sie sich zu Jesus bekannt haben, verfolgt wurden. Dass man versucht hat, diese Gemeinde platt zu machen. Und das versucht man weltweit bis heute. Wir beten regelmäßig für verfolgte Christen. Für unsere Geschwister in anderen Ländern, die um ihres Glaubens willen leiden und wo man versucht, die Gemeinde kaputt zu machen. Aber es wird deutlich, gerade da, wo der Druck am größten ist, explodiert Gemeinde. Gemeinde wächst. Christen kommen dazu, Menschen lernen Jesus kennen, lernen dort die Erfüllung ihres Lebens kennen und sie schließen sich diesem Jesus an, trotz aller Widerwärtigkeiten, trotz aller widrigen Umstände. Jesus, er hat die Macht. Keiner kann seine Gemeinde zerstören. Es geht um Jesus, unseren Fürsten. Unsere Gemeinde gehört ihm. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Ich mag das Buch Ich will meine Gemeinde zurück von MacDonald geschrieben. Ist sehr lesenswert und es geht darum, dass Menschen sich beschweren, dass Gemeinde so anders geworden ist als zu der Zeit, wo sie dazukamen oder wo sie auch prägend auf die Gemeinde Einfluss genommen haben. Und das Erste, was deutlich wird, Gemeinde ist nicht deine Gemeinde, sondern Gemeinde ist die Gemeinde von Jesus Christus. Das erste Mal, dass Gemeinde im Neuen Testament erwähnt wird, kommt es aus Jesu Mund selber. In Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Das heißt zweierlei, nicht wir Menschen sind diejenigen, die Gemeinde machen, nicht wir Menschen sind diejenigen, die Gemeinde erfunden haben, sondern Jesus Christus ist der, der Gemeinde erfunden hat, der Gemeinde gewollt hat und der zugesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Jahrzehnte hatte diese Gemeinde diese Worte, ich glaube links oder rechts, in dem Gemeindesaal vor Augen. In der Bibelschule sieht man sie heute noch in der Sporthalle, in dem Konferenzsaal. Vorne abgedruckt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ganz stark, dass Jesus das sagt. Es ist seine Gemeinde und nicht unsere Gemeinde. Aber Jesus setzt menschliche Leiter in die Verantwortung ein. Er hat schon damals Petrus eingesetzt, ihm eine Schlüsselposition in der neutestamentlichen Gemeinde gegeben. Und im weiteren Verlauf des Neuen Testaments wird deutlich, dass menschliche Leiter berufen werden, um unter der Autorität Jesu die Gemeinde zu leiten. Das heißt, menschliche Leitungsautorität kann sich nur von Jesu Autorität ableiten. An anderen Stellen wird das Bild gebraucht vom Hirten. Jesus, der Oberhirte, menschliche Leiter, die Hirten, die unter diesem Oberhirten arbeiten. Ein tolles Bild. Wenn hier gesagt wird, er ist das Haupt der Gemeinde, dann ist damit nicht die EFG Wiedenest gemeint. Sonst stünde es ja da. Sondern damit ist die weltweite Gemeinde von Jesus gemeint, deren Teil wir sind. Ein winziger, kleiner Teil sind wir. Die weltweite Gemeinde von Jesus, der weltweite Leib Christi, bildet sich ab vor Ort, hier in Wiedenest gleich mehrmals, an vielen Orten mehrmals, in der Ortsgemeinde, in der Kirche vor Ort, in den Kirchen vor Ort. Haupt bedeutet nicht nur, dass er das Sagen hat, sondern Haupt bedeutet auch, dass er der Versorger ist, dass er sich kümmert. Im Epheser 5 heißt es, dass er die Gemeinde nährt und pflegt, dass er derjenige ist, der die Gemeinde als das Haupt versorgt. Wenn Gemeinde sein Leib ist, dann bedeutet das, dass wir vor allem Organismus sind, nicht Organisation. In einem Organismus ist Leben. Organisation neigt dazu, wenn sie einseitig wird, dass da Starre ist, dass das Leben erstarrt. Aber auch dieses Leben lebt oder entsteht nicht und wird nicht erhalten ohne Organisation. Organisation ist wichtig, aber Gemeinde darf nie dahin kommen, dass die Organisation übrig bleibt und der Organismus stirbt. Dann wird es starr, dann wird es tot. 1. Korinther 12 greift Paulus dieses Bild auf vom Leib und malt es aus in der Weise, dass er sagt, so wie die verschiedenen Körperteile gebraucht werden, damit ein Mensch komplett ist, so werden die verschiedenen Menschen in der Gemeinde dazu gebraucht, damit der Leib Christi komplett ist. Vielleicht bist du die Hand, die praktisch ist, die Dinge anpackt, die Dinge umsetzt. Vielleicht bist du der Fuß, der gerne vorangeht. Vielleicht bist du das Auge, das schon frühzeitig Dinge erkennt und sieht. Jeder von uns wird gebraucht. Wir sind gegenseitig aufeinander angewiesen. Und ein zweites wird in 1. Korinther 12 deutlich, wenn ein Körperglied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Das heißt, dass wir aneinander Anteil nehmen. Wie es im Hebräerbrief heißt, dass wir aufeinander Acht haben. Dass wir auch einander korrigieren. Das tut manchmal weh. Aber auch das gehört mit dazu. Der andere ist mir zur Ergänzung gegeben. Das heißt, damit er mich ergänzen kann, muss er ja anders sein als ich. Und gerade das führt oft zu Reibung. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der die weisen Worte gesagt hat, Reibung erzeugt Wärme. Deswegen ist Reibung wichtig. Und es ist wichtig, dass wir mit Konflikten, die da sind, mit Reibung, die entsteht, in guter Weise umgehen, dass wir erkennen, ja, der andere ist so anders als ich. Aber das ist gut so. Weil Jesus ihn genauso wie mich in die Gemeinde berufen hat, damit wir die Gemeinde bereichern. Es ist tödlich, wenn die Andersartigkeit dazu führt, dass wir uns gegenseitig ausbremsen. Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Das heißt, wenn es in der Gemeinde nicht um Jesus geht, dann wird Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes kopflos. Dann tun wir Dinge, die jeder tun würde, der in irgendeinem Verein ist, weil wir eine Interessengemeinschaft wären, die ihre Interessen in einen Topf wirft, versucht, den größten möglichen Nenner zu finden und in die Richtung geht. Aber Jesu Gedanke ist, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Dass wir immer wieder neu fragen, was will Jesus mit uns, in welche Richtung möchte er uns führen? Dass wir sein Wort lesen, die Bibel, dass wir seine Nähe suchen, dass wir uns danach ausstrecken, von ihm geführt zu werden. Alleine, aber auch in der Gemeinschaft. Wenn Gemeinde der Leib Jesu ist, dann ist Gemeinde auch das Ebenbild Gottes, so wie Jesus das Ebenbild Gottes war. Das heißt, Gemeinde macht etwas sichtbar vom Wesen Gottes. In Epheser 3, Vers 10 heißt, bisher war dieser Plan, den Gott hatte, ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Was für eine Ehre. Was für eine Ehre, die Gott uns gegeben hat, dass wir als menschliche Gemeinde dazu bestimmt sind, etwas von seinem Wesen deutlich zu machen. Vielleicht denkst du jetzt, wirklich? Guck dich doch mal um. Auf welchem Planeten lebst du denn? Ja, wir sind noch nicht perfekt. Aber es beginnt damit, dass wir uns auf Jesus ausrichten. Um ihn geht es. Und ich bin überzeugt, wenn wir das tun, dann wird das einen Unterschied machen. wenn wir uns in Jesus finden, und darauf geht Paulus in Epheser 3, wo ich gerade das vorgelesen habe, ein, dann werden Menschen, die vorher Feinde waren, zu Geschwistern. Dann werden Menschen, die menschlich gesehen nicht miteinander zurechtkommen, zusammengeführt in der Gemeinde, ordnen sich beide Jesus als Herrn unter und finden dort ihre Bestimmung, etwas von der Herrlichkeit Gottes, von der Versöhnungskraft Gottes deutlich zu machen. Es geht um Jesus, unseren Fürsten. Und es geht um Jesus, unseren Versöhner. In dem nächsten Vers heißt es, dass Jesus vor allen anderen auferstanden ist. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Es geht um Jesus, unseren Versöhner. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Auch in dieser Beziehung ist Jesus der Erste. Er ist auferstanden als Erster. Bibelkenner wissen, dass es auch andere Auferstehungsberichte in der Bibel gibt. Im Alten Testament sind Menschen vom Tod auferweckt worden. Lazarus ist kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, von Jesus auferweckt worden. Warum wird hier gesagt, dass Jesus der Erste ist, der von den Toten auferstand? Der Unterschied zwischen all diesen Menschen war, dass sie als sterbliche Personen wieder auferstanden. Jesus ist der Erste, der zu ewigem Leben auferstand, der den Tod wirklich überwunden hat, sodass er ins ewige Leben hinaufgefahren ist zum Vater. In diesem Sinne ist er der Erste, etwas Neues hat begonnen, und das führt dazu, dass er in allem den ersten Platz einnehmen soll. Die Auferstehung, das wird an anderen Stellen des Neuen Testaments deutlich, ist mit einer unglaublichen Kraft verbunden. Jesus hat den Tod besiegt. Gott hat deutlich gemacht, das, was Jesus getan hat, das hat Wirkung. Trauen wir Jesus zu, mit derselben Kraft heute zu wirken? Nicht unbedingt im Sinne von Totenauferweckung, aber trauen wir ihm zu, dass er mit seiner Auferstehungskraft auch heute in unserer Gemeinde wirkt. Und wenn es ihm gefällt, auch im Sinne von Totenauferweckung. Oder trauen wir ihm gerade so viel zu, wie wir selber in der Lage sind zu erreichen? Wie sieht es mit unseren Gebeten aus? Glauben wir, dass, oder beten wir um das Unerreichbare, weil wir überzeugt sind, Jesus hat die Macht, wenn er schon den Tod überwunden hat, auch das für uns Unerreichbare zu erreichen? Jesus hat die Kluft zwischen Tod und Leben überwunden. Trauen wir ihm zu, dass er die Kluft zwischen uns und anderen Menschen überwindet, langjährige Konflikte beseitigen kann, einen Ausweg auch da findet, wo es menschlich gesehen ausweglos ist. Vielleicht lebst du gerade in einer geistlichen Wüste. Du erlebst gerade gar nicht dieses Leben und diese Auferstehungskraft Jesu. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Traust du Jesus zu, dass er mit seinem Leben neu in dein Leben kommen kann, um diese Wüste aus dieser Wüste herauszuführen, selbst wenn sie schon Jahre oder Jahrzehnte dauert? Ich möchte uns einladen, zu beten um neue Lebendigkeit, persönlich und in der Gemeinde. Lass uns das Unmögliche erwarten. Bei Gott ist alles möglich. Es geht um Jesus, unseren Versöhner. Alles ist durch ihn versöhnt. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn alles, das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung ist durch Jesus Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Alles ist durch ihn versöhnt. Gott wohnt mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm. Das heißt, wenn Gemeinde der Leib von Jesus ist, dann wohnt Gott auch mit seiner ganzen Fülle in der Gemeinde. Das ist sein Ziel. An anderen Stellen im Neuen Testament wird Gemeinde mit dem Tempel Gottes verglichen. Nicht das Gebäude, sondern die Gemeinschaft von Menschen ist der Tempel Gottes, weil Gott in Gemeinde lebt, weil er Gemeinde immer mehr erfüllen will, weil er dort Wohnung gefunden hat. Bevor Jesus auferstanden ist, ist er gestorben. Und das wird hier beschrieben. Er hat Frieden geschaffen. Und sein Plan ist, Kolosser 3, Vers 15, dass dieser Friede Christi unsere Herzen regiert. Alles auf der Erde und im Himmel, alles wurde durch ihn geschaffen und alles wurde durch ihn versöhnt. Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Er hat alles versöhnt, also auch uns persönlich mit Gott versöhnt. Und darum geht es im letzten Abschnitt. Unser Leben gehört ihm. Hier werden ziemlich harte Aussagen gemacht. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Vielleicht denkst du jetzt, das trifft auf mich nicht zu. Vielleicht denkst du, so schlimm war es ja auch nicht. Eigentlich war ich schon immer Christ. Und eigentlich habe ich es auf jeden Fall mehr verdient, dass Jesus für mich kommt als andere. Wenn du so denkst, wenn ich so denke, dann haben wir das Evangelium nicht wirklich verstanden. Römer 3, Vers 23, nachdem Paulus 3 Kapitel darauf verwendet hat, deutlich zu machen, dass jeder Mensch Gottes Erlösung braucht, heißt es, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Selbst der Frommste der Frommen, es ist kein Unterschied. Keiner erreicht die Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat. Es hat mal jemand gesagt und das Evangelium so zusammengefasst, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe. Aber in Jesus Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Wir alle sind begnadigte Sünder. Wir alle haben Gnade empfangen. Und das fordert von uns einen gnädigen Umgang miteinander. Und ich weiß, dass das herausfordernd ist. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Dass wir in dem anderen einen begnadeten Sünder sehen und auch in uns einen begnadeten Sünder sehen und von dieser Haltung her miteinander umgehen. Keiner von uns darf sich über den anderen stellen. Paulus sagt, Voraussetzung, dass ihr eines Tages fehlerlos, tadellos vor Gott steht, ist eure Heiligung. Er benutzt nicht dieses Wort, aber das, was gemeint ist, ist die Heiligung. Es ist nicht egal, wie wir leben. Wir sind dazu bestimmt, Jesus ähnlicher zu werden. Römer 8, Vers 29. Wir sind dazu bestimmt, an diesem Glauben, an die Hoffnung festzuhalten, die das Evangelium uns gibt. Es geht um Jesus. Es geht darum, dass wir alles nur von ihm erhoffen. Römer 3, Vers 23, ich habe es gerade schon gesagt, es ist kein Unterschied. Wir haben die Herrlichkeit verloren, in der und für die Gott uns geschaffen hat. Kolosser 1, Vers 27, direkt nach unserem Abschnitt heißt es, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist die Hoffnung. An dieser Hoffnung lasst uns festhalten, lasst uns an Jesus festhalten. Dieses Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, sie gehört in die Welt. Und Paulus sagt den Kolossern, ihr seid dadurch zum Glauben gekommen. Auch wir hier in Wiedernest sind dadurch zum Glauben gekommen, dass Menschen sich auf den Weg gemacht haben, um diese Botschaft zu verkünden, irgendwann auch hier im Oberbergischen. Es geht um Jesus. Ihn wollen wir anderen Menschen in unserem Ort und darüber hinaus bekannt machen. Ich fasse zusammen. Es geht um Jesus, unseren Fürsten. Er ist als Erster da gewesen, alles ist durch ihn geschaffen, unsere Gemeinde gehört ihm. Es geht um Jesus, unseren Versöhner. Er ist als Erster auferstanden, alles ist durch ihn versöhnt, unser Leben gehört ihm. Darum tun wir uns Gemeinde an. Wir wollen Dankbarkeit ausdrücken für das, was er für uns getan hat, dass er uns versöhnt hat. Wir wollen uns ihm unterordnen, der über allem steht. Wir wollen ihm deutlich machen, auch wir stehen unter. Jesus, unser Leben gehört dir. Darum wollen wir uns auch an den nächsten Sonntagen den Wecker rechtzeitig stellen, um 10:30 hier zusammenzukommen. Um ihn gemeinsam zu loben und zu feiern. Darum wollen wir als Mitarbeiter uns auch das Opfer antun, um 9.45 Uhr schon hier zu sein. Weil es eine Ehre ist, diesem König, diesem Fürsten zu dienen. Darum wollen wir uns es antun, auch mal einen Gottesdienst zu erleben, der vielleicht nicht so inspirierend ist wie manch anderes, was man im Internet findet. In der Haltung, ich bin nicht in erster Linie hier, um mir dienen zu lassen, sondern um Gott zu dienen. Ich bin für ihn da. Es geht um Jesus. Es geht nicht um mich. Wie gut, dass Jesus uns in dieser Haltung auch beschenkt. Aber es geht nicht darum, dass wir mit dieser Erwartung nur hier hinkommen, sondern dass wir Jesus dienen. Es geht nicht um mich, sondern um ihn. Wir nehmen einander an, weil Jesus uns angenommen hat. Vielleicht ist es eine gute Idee, wenn du merkst, Predigten sprechen dich wenig an, die du hier hörst, mal zu beten für den Prediger. Ich weiß, dass viele das tun, bin sehr dankbar dafür. Vielleicht tust du es noch nicht. Bete für uns Prediger, dass wir immer wieder neu angesprochen werden, neu gepackt werden von dem, was Jesus uns zu sagen hat und durch uns unserer Gemeinde zu sagen hat. Dass Jesus selber redet zu dir. Lasst uns unsere Grunddienste, das Putzen, das Kaffeekochen, den Garten in Ordnung zu halten, so tun, als würde Jesus selbst leibhaftig kommen, als würden wir ihn selbst hier empfangen. Lasst uns unsere Mitarbeit unter diesem Blickwinkel sehen. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Aus Dankbarkeit das Evangelium weiterzugeben. Und es ist so ein Segen, wenn der Beamer ohne Probleme läuft. Es ist so ein Segen, wenn die Mikrofone funktionieren. Vielen Dank euch Technikern. Es ist ein Segen, dass Mitarbeiter da sind, die Woche für Woche in Treue den Kindergottesdienst gestalten. Es ist ein Segen, dass Mitarbeiter da sind, die den Eltern-Kind-Kreis unter der Woche machen, das Seniorencafé gestalten und vieles, vieles andere. Und wenn wir das tun, in dem Bewusstsein, Jesus hat mich an diese Stelle gestellt. Und wenn du dieses Bewusstsein verloren hast, dann bete darum, dass du neue Weisung bekommst, neue Gewissheit für diese Stelle oder eine neue Platzanweisung. Wenn dir das Geld, was du gibst, zu viel vorkommt, dann mach dir bewusst, Jesus hat alles gegeben für dich und für mich, für seine Gemeinde, um uns zu versöhnen. Alles, was wir haben, verdanken wir ihm. Und wenn du dich mal wieder über die Leitung änderst, die so weltfremd da oben sitzt und am weißen Tisch Entscheidungen trifft, die du nicht nachvollziehen kannst, dann bete für uns. Bete für uns, für unsere Ehen, für unsere Gesundheit, für Weisheit, für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Auch da weiß ich, dass viele das in Treue tun und danke euch an dieser Stelle. Es geht um Jesus, unseren Fürsten und unseren Versöhner. Lasst uns diesen Jesus unsere Treue zum Ausdruck bringen in dem Lied, das wir jetzt nach der Predigt als Antwort singen wollen. Für den König, für den Herrn. Und lasst uns zu diesem Lied aufstehen. Es ist eine Hymne. Lasst uns zu diesem Lied aufstehen und es in diesem Bewusstsein singen. Ja, für diesen Jesus wollen wir da sein. Für diesen Jesus ist Gemeinde da. Bei Gemeinde geht es um Jesus, unseren Fürsten und unseren Versöhner. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.